The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 27. Mai.
Berlin, 25 Grad, die Sonne lacht. Salutschüsse für Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.
Das ganz große. Der öffentliche Rundfunk berichtete gestern von der Landebahn, als der französische Präsident Macron anreiste und mit seiner Frau aus dem Regierungsflieger stieg. Louis de Funès war leider nicht in der Maschine.
Nein, doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Das Stück trägt daher auch nicht den Namen Brust oder Keule oder Balduin der Heiratsmuffel. Und es ist auch keine Komödie. Das Ganze würde wahrscheinlich eher die Überschrift vertragen. Olaf und Emmanuel, ziemlich beste Freunde.
Ich verstehe, Sie brauchen das Geld. Haben Sie denn keine anderen Ziele in Ihrem Leben?
Doch, habe ich. Ein Ziel gucke ich gerade an. Und das ist sehr motivierend.
In den Hauptrollen dieser Neuverfilmung, da sehen wir Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Das Programm ist prallvoll. Berlin, Dresden, Münster, Schloss Meseberg, da wo die Regierung ihre Gäste bewirtet. Viele schöne Bilder wird es also geben in den nächsten Tagen. Substanzielle Ergebnisse, naja. Bleibt abzuwarten. Fest steht bisher doch nur, die Vorgeschichte dieses pompösen Staatsbesuches des französischen Präsidenten beim deutschen Kanzler ist ein eher trauriges Kapitel. Scholz und Macron sind eben kein Duo, beides sind Solisten. Scholz schweigt gerne. Ja, schweigen, das kann er richtig gut. Er ist der große Schweiger, vor allem wenn es um Europa geht. Und Macron ist mehr so der Typ Blender, der gut gelaunte Blender, mit immer neuen geistigen Feuerwerken grandios inszeniert, mal im Schloss von Versailles oder zuletzt an der Universität der Sorbonne. Da unterhält er sein Publikum Visionen dutzendfach. Die NATO sei hirntot, sagte er noch, kurz bevor sie revitalisiert wurde. Nun hat er in der Sorbonne vor dem Sterben Europas gewarnt.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Nur ein Miteinander zwischen Macron und Scholz, ja, das gibt's bislang nicht. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie gar keine Gemeinsamkeit suchen. Die Chemie stimme einfach nicht, heißt es aus dem Umfeld der beiden. Ach so, na dann, als wenn das in der großen Politik Nixon, Mao, Churchill, Stalin, Brandt, Brezhnev eine wirklich bedeutsame Rolle spielte. Dabei war die deutsch-französische Verbindung früher mal eine Kraftquelle dieses vereinten oder sich vereinigenden Europas. Als der konservative Franzose Giscard d'Estaing Präsident wurde, wurde im gleichen Jahr, wir schreiben das Jahr 1974, Helmut Schmidt deutscher Kanzler. Und beide waren ja überraschend ins Amt gekommen und beide waren Pragmatiker, beide verstanden was von Ökonomie und später erklärten sie in der ZDF-Dokumentation, was sie miteinander verband. Es ging einfach darum, den Job zu machen, to do the job.
I didn't do anything in order to please the public. I just wanted to do the job. And it worked.
I had a parallel position. I was interested in government, how to govern the country, and not in politics, how to manipulate the same thing.
Es wurde eine fruchtbare Verbindung zwischen zwei sehr substanziellen Staatsmännern, aus der dann auch Großes erwuchs, nämlich die Grundlagen der Währungsunion gehen auf ihr Konto. Die Entstehung des Europäischen Rates und auch die Direktwahl des Europäischen Parlaments alle 5 Jahre entstanden auf Initiative dieser Achse Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing. Kohl und Mitterrand stemmten dann das Jahrhundertprojekt des europäischen Binnenmarktes. Und das ging auch nur, weil beide sich ihrer historischen Bedeutung als Staatsmänner sehr, sehr bewusst waren.
Nehmen Sie das Beispiel Mitterrand-Kohl 1984 in, in Verdun.
Das Foto von Mitterrand, dem Sozialisten, dem ehemaligen Resistance-Kämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg und Bundeskanzler Kohl, wie sie zu zweit dann Hand in Hand der Kriegstoten gedenken. Dieses Bild ging um die Welt.
Und diese Geste mit der Hand, die war nicht abgesprochen, sondern es ist in der Situation entstanden und ging von ihm aus.
Auch Gerhard Schröder und Jacques Chirac zeigten Einheit, deutsch-französische Einheit. Sie folgten nämlich dem großen Bruder in Amerika nicht in den Irakkrieg. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, auch sie ein deutsch-französisches Duo. Sie verhinderten die Kernschmelze der Eurozone und schmissen Griechenland eben nicht aus der Union, als dieses Land sich in der Schuldenkrise befand. Am Ende beschrieb man Merkel und Sarkozy auch mit dem Titel Merkosi. Etwas Vergleichbares lässt sich von Scholz und Macron nicht sagen. Bisher jedenfalls nicht. Nicht mal bei den brennenden Themen Migration und Ukraine finden die beiden zusammen. Macron sinniert über französische Soldaten in der Ukraine. Scholz will nicht mal den Taurus liefern. Scholz wägt ab, Macron prescht vor, Scholz will Frieden, egal mit wem. Macron will gewinnen und er weiß gar nicht so recht wie. Was den beiden fehlt, ist ein gemeinsames Projekt. Und für Wladimir Putin sind die beiden in ihrer Eindimensionalität, auch in ihrer Vorhersehbarkeit, ein Geschenk. Also, beide sollten die kommenden Tage dieses Staatsbesuches in Deutschland zur inneren Einkehr nutzen und vielleicht auch dazu den russischen Schriftsteller Lew Tolstoi zu widerlegen. Zitat: Jeder denkt daran, die Welt zu verändern. Niemand denkt daran, sich selbst zu verändern. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Chelsea Speaker spricht mit Sigmar Gabriel über die Europawahl. Der ehemalige Außenminister stellt im Gespräch für den geopolitischen Podcast World Briefing fest:
Ich glaube, dass die Deutschen sich mehr für die Wahlen in den Vereinigten Staaten interessieren als für das Europäische Parlament.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die unterschiedlichen Signale einer Zinswende in den USA und in Europa. Und außerdem staunen wir heute Morgen über die fitteste Bergsteigerin aller Zeiten, die mit Mitte 30 den höchsten Berg der Welt erklommen hat. Und wir wundern uns zusammen mit Donald Trump über Buhrufe bei einem seiner Wahlkampfauftritte am Wochenende.
Europa ist ein wichtiger Teil von mir. Ich fühle mich als Europäerin.
Das geeinte Europa ist das Beste, was uns Deutschen passieren konnte.
Wirtschaft, Arbeitsplätze. Da kann ich doch nicht zuschauen und die Füße hochlegen.
Für Gerechtigkeit und Freiheit.
Für Wohlstand und Klimaschutz.
Für Deutschland, für Europa.
Heute, genau in 2 Wochen, werden wir an dieser Stelle morgens im Pioneer Briefing Podcast das Wahlergebnis der Europawahl besprechen, vielleicht auch bestaunen. Was weiß denn ich? Ich weiß nur eines: Es findet ein Wahlkampf derzeit statt, der lustlos und auch ein bisschen luftleer wirkt. Dieses Haus Europa in diesem Europawahlkampf, es könnte ein Niedrigenergiehaus sein. Aber warum ist das eigentlich so? Darüber haben meine Kollegin Chelsea Speaker und unser ehemaliger Vizekanzler und Vizeaußenminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel gesprochen. Und zwar in einer neuen Episode ihres geopolitischen Podcastes World Briefing.
Guten Tag, Sigmar Gabriel.
Hallo, Chelsea Speaker.
In 2 Wochen ist es soweit. Europa wählt ein neues EU-Parlament, dann gibt es eine neue EU-Kommission und möglicherweise einen neuen Chef oder eine Chefin. Eine wichtige Wahl, die entscheidet, wie sich Europa künftig den ganzen geopolitischen Herausforderungen und auch den innenpolitischen Herausforderungen stellen will. Man hat aber das Gefühl, dass dieser Wahl zum Teil weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als so manch einer Landtagswahl. Woran liegt das?
Ich glaube zum Beispiel, dass die Deutschen sich mehr für die Wahlen in den Vereinigten Staaten interessieren als für das Europäische Parlament. Und das muss ja nicht ein Ausdruck von mangelndem Europabewusstsein sein, sondern ist vielleicht einfach die Erkenntnis, dass die Frage, wer im Europaparlament sitzt, am Ende doch nicht so entscheidend ist, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, ob die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammenhalten. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja recht mit seiner Darstellung, dass das Europäische Parlament eigentlich kein echtes Parlament ist, weil alle wesentlichen Rechte, zum Beispiel eine Regierung zu wählen, das Haushaltsrecht, Gesetzesinitiativen zu machen, dem Parlament gar nicht oder nur indirekt zugeordnet werden. Deswegen gilt ja jetzt auch nur noch die 3%-Hürde und nicht mehr 5%. Ich finde es den langweiligsten Europawahlkampf, den wir je hatten.
Obwohl die 16-Jährigen auch dabei sind diesmal.
Ja, es gäbe zig Themen, über die es zu reden gelte, und dass Europa vor allen Dingen nur überleben kann in dieser Welt des 21. Jahrhunderts, wenn es zusammenhält. Ja, die Welt verändert sich so dramatisch, dass wir Europäer provinzialisieren werden, wenn wir nicht zusammenhalten. Aber es wird über nichts geredet. Wir machen manchmal die Plakate, die man sieht, die kann man zu jeder Wahl aushängen, auch zur Kommunalwahl. Man merkt manchmal gar nicht, dass es um die Europawahl geht. Ich bin mal gespannt, wie hoch die Wahlbeteiligung wird.
Ja, beim letzten Mal, 2019, waren es 50% Wahlbeteiligung.
Und zwar war das eine der höchsten Wahlbeteiligungen, weil vor allen Dingen viele junge Leute wählen gegangen sind, weil damals auch die Gefahr bestand, dass die Rechtspopulisten in dem Europäischen Parlament zulegen. Mhm. Und viele wollten das verhindern. Vielleicht haben wir Glück und das passiert wieder. Aber dann liegt es ganz bestimmt nicht am Wahlkampf. Der ist so langweilig wie... Ich habe es überhaupt noch nicht erlebt seit 1979.
Chelsea und Sigmar Gabriel widmen sich auch den drängendsten Problemen, die sich die EU auf ihre schöne blaue Fahne schreiben sollte. Zum Beispiel, wie finanzieren wir eigentlich die Ausgaben für die gemeinsame Rüstungspolitik in Europa?
Wenn wir in der Verteidigungspolitik wirklich endlich aufholen wollen, dann wird man die Antwort geben müssen, wie man das bezahlen soll. Hm. Aus den nationalen Haushalten ohne Schulden zu machen, geht es nicht. Also europaweit wollen einige keine Schulden machen. Der französische Präsident schlägt vor, 100 Milliarden Euro sozusagen auch eine europäische gemeinsame Verschuldung zu nutzen, um daraus europäische Verteidigung zu bezahlen. In der Vergangenheit waren die Nordeuropäer dagegen, auch die Deutschen. Jetzt stehen die Deutschen ziemlich alleine da, weil die Nordeuropäer und die Osteuropäer die Gefahr aus Russland sehen. Wir werden, so bitter das ist, wir werden uns auch anstrengen müssen, Russland nicht nur militärisch in der Ukraine zu stoppen, sondern, wie wir das schon mal mit der Sowjetunion gemacht haben, sie auch politisch und technologisch niederzukämpfen. Das wird teuer werden. Dafür werden wir uns sehr anstrengen müssen. Ich erinnere, unter Willy Brandt war der Verteidigungshaushalt 4% am Bruttoinlandsprodukt. Wir haben das alles schon mal gekonnt. Deswegen wundere ich mich immer, dass heute so oft gesagt wird, das geht nicht. Aber wir haben eine große Aufgabe vor uns, Europa in dieser veränderten Welt sozusagen stabil und stark zu halten. Und dann müssen Sie die Frage beantworten, wie Sie das bezahlen wollen. Mhm. Und was nicht geht, ist, dass man sagt, wir wollen das alles machen, aber wir versprechen keine neuen Steuern, wir versprechen keine neuen Schulden. Das geht nicht, sondern Sie müssen den Menschen die Wahrheit sagen. Und wir werden, denke ich auch, da hat der Verteidigungsminister in Deutschland, Boris Pistorius, recht, wir werden uns für den Aufbau einer funktionsfähigen Territorialverteidigung auch verschulden müssen. Und ich glaube, das Erste, was die Verfassung in Deutschland will, ist, dass wir in der Lage sind, unser Territorium zu verteidigen und das unserer Bündnispartner. Und dieser Auftrag dürfte deutlich oberhalb des Auftrags zur Schuldenbremse liegen.
Ja, wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es alles andere auch nicht, ne? Wenn wir nicht in der Lage sind, uns zu verteidigen.
Wenn Russland gewinnt in der Ukraine, wird es für uns viel teurer.
Wo bleibt also die deutsche Führung in dieser Frage? Ist die überhaupt möglich mit Olaf Scholz?
Das müssen Sie Olaf Scholz fragen. Jedenfalls beklagen viele in Europa, dass Deutschland sozusagen no vote hat, also sich gar nicht verhält. Der Normalfall in der Geschichte der Europäischen Union ist, dass zwei Länder zwar nicht alles können in Europa, aber dass es auf zwei Länder immer ankommt, wenn eine Dynamik ausgelöst werden soll. Das ist Frankreich und Deutschland. Und seit Jahren erleben wir, dass ein französischer Präsident sich wirklich bemüht, wieder die Führung, die politische Führung in Europa auszuüben, die ja seit dem Weggang von Angela Merkel eine Leerstelle war, und dass er aus Deutschland keine Antwort erhält dazu. Das ist eigentlich ein unfassbarer Zustand. Und ich habe keine richtige Erklärung darum, außer dass offensichtlich unsere Regierung so sehr mit sich selber beschäftigt ist, dass sie sich um das wichtigste Thema Europa nicht kümmert. Mhm. Wir kümmern uns um allen möglichen Blödsinn, aber um die Überlebensfrage dieses Kontinents. Wie halten wir den zusammen? Wie machen wir ihn wirtschaftlich attraktiver? Wie machen wir ihn dynamischer? Und wie schaffen wir es, dass wir uns selber verteidigen können, dass wir sozusagen unseren Kindern Sicherheit in Europa hinterlassen? Darum kümmern wir uns nicht. Das ist schon ein Armutszeugnis.
Ein Parteienspektrum sorgt im Vorfeld der Europawahl für besonders viel Gesprächsstoff: die Rechtspopulisten, die deutsche AfD, die Marine Le Pen-Partei aus Frankreich und Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni gehen getrennte Wege. Aber davon mal abgesehen, sind alle Populisten in ihren Ländern relativ populär.
Und Rechtspopulismus, wo ordnen Sie das Thema ein, was die Zukunft unserer Demokratie in Europa angeht?
Na, erstmal ordne ich da ein, dass es scheinbar eine große Anzahl von Menschen gibt, die unzufrieden ist mit dem, was die demokratischen Parteien sozusagen ihnen anbieten. Für mich sind nicht alle Wähler der AfD Neonazis. Wenn man den Umfragen glauben darf, dann sind das zwar leider immerhin 50%, was sehr viel ist, aber es sind eben auch 50%, die einfach sauer sind. Das ist ein bisschen, was wir aus den USA kennen. Mhm. Und ich würde mich mit der Frage beschäftigen, warum sind die das eigentlich? Ist jetzt viel debattiert worden über Olaf Scholz' Vorschlag, den Mindestlohn auf 15 Euro steigen zu lassen. Aber das hat natürlich was damit zu tun, dass wir auch in Deutschland einen nicht unerheblichen Teil haben von Menschen, die hart arbeiten gehen, aber nicht sehr viel Geld dafür bekommen. Und die wissen, dass sie im Alter Mini-Renten haben werden, von denen sich nicht gut leben lässt. Also ich würde solche materiellen Sorgen mal ernster nehmen. Und ich würde auch versuchen, mich eher mit den Menschen auseinanderzusetzen, als immer mit der AfD. Wir reden viel zu sehr über die AfD. Wenn die am Ende 10, 12, 13% haben, dann ist das nicht schön, aber es ist auch nicht dramatisch.
Gut, wenn es nur die AfD wäre, ne? Aber wir haben das in sehr, sehr vielen europäischen Ländern. Es gibt eine Studie der European Council on Foreign Relations und die prognostizieren, dass rechtspopulistische Parteien in mindestens 9 EU-Staaten an erster Stelle stehen könnten nach dieser Europawahl und in 9 weiteren auf zweiter oder dritter Stelle. Das wäre also wirklich ein spürbarer Rechtsruck.
Ja,
in den europäischen Institutionen. Wie will man künftig mit, also das wird es auf jeden Fall geben, ne?
Also wenn die Demokratie angegriffen wird oder wenn Menschen ihr nicht mehr ausreichend vertrauen oder sagen wir mal populistische, manchmal antidemokratische Parteien wählen, dann ist die erste Frage immer, warum? Warum tun sie das? Warum gibt es diesen Wandel nach rechts aus der Mitte der Gesellschaft? Und da finde ich, gibt es erstens sehr unterschiedliche Gründe. Wir haben ja auch Gegenbewegungen. In Polen zum Beispiel ist eine rechtspopulistische Partei gerade abgewählt worden. In Italien haben alle Angst gehabt vor Frau Meloni. Die stellt sich raus als super NATO-Mitglied, als absolute Europäerin. Man muss, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Was mir für Deutschland Sorgen macht, ist was anderes. Die meisten anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa versuchen, sich in Richtung konservative Mitte zu bewegen. Ob das aus taktischen Gründen ist oder inhaltlich ernst gemeint ist, kann ich nicht beurteilen. Das müsste man näher untersuchen. Die AfD in Deutschland ist die einzige Partei, die nach rechts außen zu echten Neonazis ausgreift.
Was sagt das über sie aus?
Das zeigt erstmal, dass sie eine Sondersituation einnimmt und dass sie scheinbar meint, mehr Erfolg zu haben, wenn sie sich radikalisiert und wenn sie sozusagen hinnimmt, dass bei ihr Leute rumlaufen, die sie zwar ab und zu verplappern und dann kriegen die öffentlich Ärger, aber im Kern viele Leute genau das Gleiche denken, was dieser komische Herr Krada veröffentlicht hat. Und das macht mir Sorgen, dass da eine Partei ist, die gerade in Deutschland eben nicht den Weg geht in Richtung einer konservativeren CDU oder so, sondern ganz nach rechts außen. Und dass die in 2, 3 Landtagen die Chance haben, Einfluss zu nehmen, einen Einfluss, den sie nicht haben sollten. Es ist ja erstaunlich, dass Marine Le Pen, die Führerin der französischen Rechtspopulisten, erklärt hat, mit der AfD wolle so bitte nichts zu tun haben. Und ein paar andere das genauso gemacht haben. Ich meine, das zeigt ja, wie irre die AfD sein muss, wenn die Rechtspopulisten Europas sagen, wir wollen nicht neben denen sitzen, wir wollen nicht mal mit denen fotografiert werden.
Mehr von Chelsea und Sigmar Gabriel, mehr von unserem Pioneer-Podcast World Briefing gibt's für alle Pioneers in unserer App oder auch auf thepioneer.de. Und wer noch kein Pioneer ist, sollte dieses als eine Einladung verstehen. Seien Sie mit dabei. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat ein Interview mit Frau Professor Isabel Schnabel zumindest mal für einen Hinhörer gesorgt. Die Frau sitzt im Direktorium der EZB und hat gegenüber der Tagesschau Folgendes gesagt.
Wenn die Inflationsprognosen und die neuen Daten unsere bisherige Sicht bestätigen, dann ist eine Zinssenkung im Juni wahrscheinlich.
Und damit nach New York zu unserer Börsenreporterin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Frau Schnabel ist ja hier, Anne, relativ explizit, würde ich sagen. Im Juni soll es soweit sein. Siehst du eigentlich ähnliche Anzeichen einer Zinswende auch in den USA?
Nee, absolut gar nicht. Hier rechnet so gut wie niemand mit der ersten Zinssenkung vor September. Zunehmend wird sogar davon ausgegangen, dass es die erste Zinssenkung erst im November geben wird. Rund 60% der Marktteilnehmer glauben an eine Zinssenkung im September. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im November erst soweit ist, liegt bei 70%. Manche Analysten glauben sogar, die erste Zinssenkung könnte erst nächstes Jahr kommen. Die Inflation ist nämlich echt weiterhin sehr hartnäckig und auch die Wirtschaft kühlt sich nur bedingt ab. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr stark und auch die Töne der Fed in Bezug auf baldige Zinssenkungen waren doch eher zurückhaltend in letzter Zeit. Also die Zinswende wird hier echt noch auf sich warten lassen.
Und wenn die Fed bei den hohen Zinsen bleibt und hier in Europa gibt's vielleicht tatsächlich diese Senkung, was, Anne, bedeutet das, wenn das Geld dann in Amerika teurer ist als bei uns in Europa?
Also wenn das passiert, dann wäre das tatsächlich eine Neuheit. Sonst gibt ja die Fed in der Regel die Richtung bei den Zinsen vor und die anderen Notenbanken richten sich dann danach. Momentan ist allerdings das Geld sowieso auch schon billiger in der EU. Ihr habt ja die Zinsen bei 4,5% und hier in den USA sind wir auf einer Spanne von 5,25 bis 5,5%. Was grundsätzlich mit den Zinssenkungen ja gewollt ist, ist, dass das Sparen unattraktiver gemacht wird und die Menschen dann wieder mehr Geld investieren und in Umlauf bringen, die Wirtschaft also angekurbelt wird. Wenn die Zinsen in der EU aber deutlich gesenkt werden, während es in den USA noch gute Zinsen gibt, dann könnten sich manche Sparer überlegen, ihr Geld einfach in Dollar zu sparen. Das könnte dann dazu führen, dass das Geld von Europa in die USA fließt, was den Euro gegenüber dem Dollar abwerten könnte. Für Europa kann das Vor- und Nachteile haben. Auf der einen Seite könnte es Exporte antreiben, andersrum könnte auch die Inflation wieder befeuert werden. Ich denke aber, über kurz oder lang wird die Fed dann sowieso auch nachziehen mit den Zinssenkungen. Also so massive Auswirkungen wird es wohl nicht haben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Donald Trump bei einer Rede in Washington doch tatsächlich mal ausgebuht wurde. Ein ungewohnter Empfang für jemanden, der Applaus als selbstverständlich betrachtet. Aber das war eben kein Selbstläufer, diese Veranstaltung. Donald Trump trat nämlich vor Anhängern der Libertären Partei auf. Das ist eine der sogenannten Drittparteien in den USA mit 200.000 registrierten Wählern und 600 Amtsträgern auf kommunaler Ebene. Naja, da kann man schon mal auf Stimmenfang gehen, dachte sich unser Donald Trump, aber so richtig weiß er gar nicht, warum er überhaupt bei den Libertären ist. Wir werden viel Spaß haben, sagt er, etwas gequält.
A lot of people ask why I came to speak at this Libertarian convention and you know, it's an interesting question, isn't it? But we're gonna have a lot of fun.
Die Libertären sind Verfechter individueller Freiheit und minimaler staatlicher Einmischung. Sie glauben daran, dass Menschen ihr Leben nach eigenen Vorstellungen besser gestalten können als mit dem großen Bruder an der Seite. Menschen streben nach freien Märkten, einem drastisch reduzierten Staat und Freiheit auf all unseren Wegen. Soweit die Libertären. Trump meinte bei seinem Auftritt, er tue das doch auch. Hier schmeißt er sich mächtig an diese Zielgruppe ran.
We want government out of our business, out of our wallets and out of our lives. That's what we want.
Doch dieses extrem liberale oder eben auch libertäre Publikum war von unserem Donald, dem Trump, nicht überzeugt. Die 4 Trump-Jahre haben den Staat eben nicht wesentlich zurückgefahren und in manchen Positionen ihn sogar ausgebaut, zum Beispiel bei der Staatsverschuldung. Deswegen wurde seine Rede auch mit einem permanenten Grummeln begleitet und von gelegentlichen Buhrufen unterbrochen. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht versuchen würde, mit diesem Publikum zu connecten. Trump, der Opportunist bei der Arbeit.
Well, in the last year I've been indicted by the government on 91 different things. So if I wasn't a libertarian before, I sure as hell am a libertarian now.
Fazit: Trumpland in den USA ist kein Flächenstaat, der das ganze Land erreicht. Die Libertären und er, die werden in diesem Leben keine Freunde mehr.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Messlatte, den Mount Everest in Rekordzeit zu besteigen, gerade wieder einmal höher gelegt wurde. Der Everest ist ja mit fast 9000 Metern der höchste Berg der Welt. Von weitem schön anzusehen. Mit seinen schroffen Anstiegen, mit seinen tückischen Gletscherspalten und eisigen Winden gehört er allerdings zu den lebensfeindlichsten Orten auf dieser Welt. So wird es auch im Hollywood-Drama Everest vermarktet.
Es ist eine Menge Bergerfahrung in diesem Raum versammelt. Ohne wärt ihr nicht hier. Aber der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt.
Und dennoch bleibt der Gipfel Jahr für Jahr das ultimative Traumziel für Bergsteiger, die das Dach der Welt erklimmen wollen. Doch das Abenteuer hat seinen Preis. Eine geführte Expedition auf diesen Berg kostet mal eben 50.000 bis 90.000 Euro. Ja, so viel Geld nur, um sich selbst in akute Lebensgefahr zu bringen. Normalerweise dauert eine solche Expedition in eine Region, wo kaum Sauerstoff zum Atmen mehr da ist, normalerweise dauert das 2 Monate. Aber die Nepalesin Punso Sangmu Lama kennt die Abkürzung. Sie hat es jetzt in knapp 15 Stunden an die Spitze geschafft. Einfach keine langen Pausen in diesen Zwischenlagern, einfach immer weiter hoch. Die Frau hat, muss man allerdings sagen, Ihnen und mir gegenüber einen wirklich schlagenden Vorteil. Die Mitte 30-jährige Bergführerin ist im Himalaya aufgewachsen und dadurch an die aus unserer Sicht vielleicht etwas widrigen Umstände gewöhnt. Vergangenen Mittwochnachmittag begann sie im Basislager mit ihrem Aufstieg und stand knapp 15 Stunden später auf dem Gipfel des Mount Everest. Ein neuer Weltrekord für die Frauen. Damit war sie mehr als 10 Stunden schneller als die vorherige Frauenrekordhalterin und liegt zeitlich nur ganz knapp über dem Weltrekord, den der männliche Nepalese 2003 mit 11 Stunden aufgestellt hat. Marvin Gaye hat's geahnt, als er dieses Lied sang und komponierte. Ihm ist kein Berg zu hoch. Ain't no mountain high enough. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Oh,